Eins, zwei, drei, ruft man beim Volleyball. Hallo, moin moin. Mein Name ist Bernd Passuth. Ich war Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt.
Und ich bin Michael Eggert, Sportjournalist und Moderator und Redakteur beim Fernsehsender Noah 4.
Wir stellen in unserer dritten Staffel weitere Sportpersönlichkeiten aus der 53-jährigen Stadtgeschichte vor.
Dies wird großzügig von der Norderstedter Bank, Niederlassung der Volksbank Raiffeisenbank, gefördert und von unserem Technikteam Adwart betreut.
Übrigens, bei Spotify und Apple könnt ihr uns auch kostenlos bewerten. Das wäre prima. Und heute begrüßen wir Olympiasilber im Team der Volleyballfrauen der DDR. Später erste Volleyball-Bundesliga mit Haxheide. Sowie erste deutsche Beachvolleyballmeisterin Martina Schwarz. Moin, Martina.
Moin. Freue mich, hier zu sein.
Ja, Martina, auch von mir ein herzliches Moin Moin. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Ja, Martina, du hast ja das Volleyball-ABC in Parchim erlernt und bist dann nach Schwerin ins Sportinternat gewechselt. Wie kam es dazu?
Ich wollte unbedingt nach Schwerin. Meine Mutter war eigentlich dagegen. Also es hat ein paar Tage gedauert. Ich musste eine gute Woche jeden Tag weiden, damit ich endlich nach Schwerin durfte. Meine Mutter hatte Angst, dass das zu viel für mich wird. Die Zeiten damals waren anders. Wir hatten kein Auto, meine Eltern hatten kein Telefon. Also der Kontakt ist dann auch von einem Tag auf den anderen etwas abgebrochen. Man war nicht immer so parat, so wie das heute ist. Und ich glaube, davor hatte meine Mutter damals sehr viel Angst.
Und war das ein reines Volleyball-Internat?
Ich war in einer reinen Volleyballklasse. In Schwerin gab es natürlich mehrere Sportarten, unter anderem Boxen. Da gab es ja auch viele Olympiasieger und Weltmeister, die aus Schwerin kamen. Wir hatten Leichtathletik und aufgrund der Mecklenburgischen Seenplatte natürlich Segeln. Ne? Das war auch ganz.
So. Ja, du hast gesagt, du hast dich durchgesetzt bei deiner Mutter. Die hatte Angst. Ich hätte gedacht, damals war es so, du warst eigentlich viel zu klein fürs Volleyball, dass die Trainer gesagt haben erst, naja, Martina, ich weiß nicht, ob wir dich hier behalten können.
Ja, mit 14 Jahren ist man ja noch sozusagen im Wachstum und keiner wusste ja so genau, wie groß ich jetzt letztendlich werde. Ich war schon, als ich mit 14 nach Schwerin gegangen bin, nicht die Größte. Aber auch nicht die Kleinste. Es gab wirklich noch ein, zwei Mädels, die waren noch kleiner als ich. Und ja, also ich kannte es nicht anders. Ich musste mich aufgrund meiner geringen Größe immer überall durchbeißen. Und das ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen.
Ja. Welche Jahre waren das? Welche Jahreszahlen? Hast du das noch im Kopf ungefähr? 80er, 70er Jahre?
Ja, 1974 bin ich mit 14 Jahren nach Schwerin und habe dann auch bis 1984 dort zugebracht.
Sportinternat hört sich immer so an, dass ihr da richtig gedrillt, getrimmt wurdet auf Leistung. Wie hast du es empfunden?
Ich glaube, für meine Mutter war es schlimmer als für mich selber. Also es ging sehr hart zu. Schule, Internat, Trainingsmöglichkeiten waren ganz dicht beieinander. Also es war alles aufeinander abgestimmt. Es ging an manchen Tagen mit Training los, danach Schule oder es begann mit Schule und danach das Training. Wir haben bis zu 40 Stunden die Woche trainiert.
Training, 40
also,
Stunden?
Ja, 40 Stunden. Also eine volle Arbeitswoche. Dann. Jetzt arbeite ich 40 Stunden, also damals habe ich 40 Stunden trainiert. Ja, man ist da so reingewachsen. Ne? Es war nicht immer leicht, es war anstrengend und ich glaube, das ein oder andere Mal war ich auch kurz davor aufzugeben und habe ich gedacht, ich schaffe es nicht. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, würde ich alles wieder genauso machen.
Weswegen hast du den Gedanken gehabt und was hat dich letzten Endes bewogen, doch weiterzumachen?
Der Umgang der Sportler oder der Trainer mit den Sportlern zu Zeiten der DDR war etwas anders, als man das heute hier, ich sage mal, im Westen oder in den neuen in den alten Bundesländern kennt. Die Trainer waren eine Autorität, die standen über allem. Und da gab es so manches Wochenende, wo man dann Straftraining machen musste und nicht nach Hause fahren durfte zu seinen Eltern. Und wenn man so 15, 16 ist, ist man ja eigentlich noch nicht erwachsen und versteht das nicht alles. Und das war schon manchmal ganz schön hart.
Was heißt Straftraining?
Ja, extra Trainingseinheiten, ne?
Liegestütz, so, Läufe?
Ja, das Volleyball, Turnen, wenn man zum Beispiel beim Turnen eine Übung nicht geschafft hat oder dem Trainer das nicht gefallen hat, dann durfte man am Wochenende das üben.
Ja, ich habe nämlich gehört, damals die japanischen Volleyballspielerinnen, die wurden richtig gequält. Das habt ihr ja wohl dann doch nicht erlebt.
So ganz so schlimm war es nicht. Ich habe in Schwerin, wir hatten mal die japanische Nationalmannschaft zu Besuch in der Sport- und Kongresshalle damals in Schwerin. Und die mussten sich ins Feld stellen und der Trainer hat den Ball genommen und hat ihn bewusst ins Gesicht geschlagen. Und die durften den Kopf nicht zur Seite drehen und da hat schon mal die eine oder andere Nase geblutet, ja.
Also da wäre ein Felix Magath gar nichts gegen gewesen wahrscheinlich.
Genau, genau.
Es hat dich aber zumindest auch in diverse Junioren-Nationalmannschaften der DDR geführt. Dieser Trainingsfleiß, dieser Aufwand 1980, die Olympischen Spiele. Wie hast du den Gewinn der Silbermedaille in Moskau empfunden? Erinnerung, ich glaube im Finale gegen die UdSSR, genau. 1-3.
Genau, im Halbfinale gegen Kuba, das war das eigentlich das entscheidende Spiel.
Welche Erinnerung hast du? Berichte mal.
Ich bin ja 1978 als Juniorin in die Nationalmannschaft gekommen. Also wurden vier Juniorenspielerinnen wurden vom damaligen Nationaltrainer in die Nationalmannschaft berufen. Meine Wenigkeit, worüber ich sehr glücklich war, gehörte dazu. Und wir waren natürlich die Jungen im Team. Also wir waren nicht jetzt die absolut zu 1980 zu Olympia noch nicht die Leistungsträger, aber wir waren dabei. Das war ein erster Anfang. Wir hatten auch unsere Spielanteile, aber es war eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, die wir da gemacht haben im Olympischen Dorf mit den vielen Nationen. Man hat die unterschiedlichsten Sportler getroffen, ob das nun die 2,15 Meter große Basketballerin aus der UdSSR war oder ein Ringer mit 1,50 Meter oder so. Alle waren nett und freundlich. Ja, wir mussten zum Beispiel eine Sache, wir hatten auch während der Olympischen Spiele jeden Tag Gewichtskontrollen, weil das Gewicht spielte eigentlich in meiner ganzen sportlichen Karriere immer eine entscheidende Rolle. Wir mussten dann immer in die Halle der Ringer, um auf die Wagen dort zu kommen, damit wir gewogen werden konnten. Und da haben dann die ganzen Ringer trainiert und wir mussten dann immer, das waren ungefähr 50 Meter, die wir da langlaufen mussten, bis wir zu den Wagen kamen. Und da mussten wir jeden Tag lang und nachher kannte man sich einfach schon und hat sich zugejubelt oder die Hand gehoben oder was. Ne? Ich war sehr stolz. Ich glaube, mein Umfeld stolzer als ich selber. Meine Mutter war total begeistert, weil die hätte nie gedacht, dass ich das so weit bringen würde. Ja.
Weil Silbermedaille, also bei den Olympischen Spielen kann nicht jeder von sich sagen. Im Finale bist du da zum Einsatz gekommen. Welche Erinnerung hast du da? Oder du hast es auch gesagt, Halbfinale gegen Kuba?
Ja, Halbfinale gegen Kuba bin ich zum Einsatz gekommen. Für mich persönlich war die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gar nicht so der Höhepunkt meiner Karriere. Das war dann 1983, als wir Europameister wurden.
Kommen wir später noch zu.
Ja, genau. Aber das war für mich mein Höhepunkt, weil ich da wirklich im Finale gegen die UdSSR gespielt habe und letztendlich dazu beitragen konnte, dass wir da gewinnen. Ne?
Ja. Weißt du denn noch etwas zu den Olympischen Spielen in Moskau? Politik spielt und spielte immer leider eine Rolle. Damals, 1980, war es ja so, dass Amerika und alle westlichen Staaten ja nicht dabei waren. Hast du da etwas davon mitbekommen oder habt ihr darüber diskutiert?
Darüber haben wir diskutiert, auf alle Fälle. Und wir haben ja die Antwort dann 1984 gegeben. Ja. Da waren wir ja auch für Olympia qualifiziert und wir waren auch schon eingekleidet als Olympiateam. So. Und das wäre auch mein erster Auftritt als Kapitän der Nationalmannschaft gewesen, aber dann wurden wir ja kurzfristig, haben wir dann ja boykottiert, und sind dann nicht hingefahren. Also das wurde schon im Sinne der damaligen DDR und im Sinne unserer Gesellschaft wurde das schon diskutiert. Aber wir waren nicht die Schuldigen und Die anderen waren die Bösen. Ne?
Und 4 Jahre später, du sagst es richtig, in Los Angeles haben die Weststaaten dann alleine für sich Olympia machen müssen. Also es ist ein Irrsinn. Und das ist absolut gegen die Sportler dieser Welt, die sich vorbereiten, jahrelang, wie du es eben auch gesagt hättest, um ihre Früchte gebracht werden, weil die Politiker dagegen sind. Das ist nicht schön.
Ja, wir haben ja dann in dem Jahr eine Gegenolympiade gemacht in Bulgarien, in Varna, wo dann die Mannschaften, die eben boykottiert hatten, Los Angeles, die haben dann so eine Art Gegenolympiade gemacht und haben dann ein Turnier ausgetragen. Mhm.
Gut, du hast es eben selbst gesagt, die 80er Jahre waren für dich besonders. 7 DDR-Meisterschaften mit Traktor Schwerin, sehr erfolgreich. Und 1983 sogar Gold bei den Europameisterschaften gegen die eigentlich unschlagbare UdSSR. Wodurch war das möglich?
Die Europameisterschaft hat ja in Rostock stattgefunden, also in der DDR. Ich würde sagen, wir haben das jetzt gerade wieder bei den Handballern gesehen. An der Halle kann Sportler zusätzlich mit Flügel versetzen. Und ich glaube, das war damals bei uns auch so. Also die Halle war auch bei jedem Spiel ausverkauft. Es war eine große Begeisterung.
Wie viele Fans kamen da so?
Ach ja, das war die Rostocker. Genau sagen kann ich das nicht, ein paar tausend. Lange nicht so viel wie bei den Handballern jetzt. Aber für unsere, also damals für Volleyballverhältnisse war das schon eine ganze Menge, ne? Ja.
Und ihr habt bei dieser EM auch, glaube ich, gegen die westdeutsche Mannschaft gespielt.
Ja.
Ganz besonderes Duell, oder wie hat man sich das damals vorzustellen im Jahr 83? Ja. Als eigentlich noch keine, noch nicht abzusehen war, dass es ein paar Jahre später dann zur Wiedervereinigung kommt. Deutschland West gegen Deutschland Ost. Wie hast du das Spiel empfunden? Ich glaube sogar, das war Halbfinale nicht, aber das war, glaube ich, Gruppenphase auch.
Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben mit der Nationalmannschaft 3 oder 4 Mal gegen die westdeutsche Nationalmannschaft gespielt damals. Habe alle Spiele gewonnen. Das war natürlich besonders wichtig. Ja, damals war das so. Und es war immer ein besonderes Spiel. Also es wurde nicht behandelt wie ein Länderspiel gegen Bulgarien oder gegen einen sozialistischen Staat. Es war schon der unmittelbare Klassenfeind und das wurde auch so propagiert und da wurde man dann auch noch besonders unter Druck gesetzt. Ne?
Inwiefern?
Ein Erfolg musste her. Es gab keine zwei Meinungen, also gegen die Bundesrepublik musste gewonnen werden.
Und das habt ihr dann, wie hoch, weißt du es noch?
Nee, das weiß ich nicht mehr, das weiß ich. Weil für mich persönlich war das nie so dieser Kampf, sondern es war ein Spiel wie jedes andere. Aber von Seiten so der Politik auch oder, war es ganz einfach so.
Dann kam die Zeit der Wende, des Mauerfalls. Bevor wir zu deinem Wechsel nach Norderstedt kamen, ganz kurz die Frage, wie hast du die Tage damals 89 erlebt? Wo warst du, als die Mauer gefallen ist? Weißt du es noch? Hast du noch Erinnerungen an diese Augenblicke?
Ich saß mit meinem damaligen Ehemann in Schwerin in unserer Wohnung und haben das im Fernsehen gesehen, verfolgt. Und ich muss dazu sagen, ich konnte diese Euphorie nicht so teilen, weil ich schon zu DDR-Zeiten eben diesen Sonderstatus hatte. Ich war Leistungssportler, ich war Reisekader, ich hatte die ganze Welt gesehen. Alle die Probleme, die die DDR-Bevölkerung hatte, die hatte ich zum größten Teil nicht. Ich hatte eine schöne Wohnung, ich hatte ein Telefon, ich war privilegiert als Leistungssportler. Und ich konnte irgendwo die Menschen verstehen, die sich über die neu gewonnene Freiheit dort eben so, so echauffiert haben. Aber ich persönlich bin die Sache ganz ruhig angegangen. Ich bin nicht wie meine Familie oder meine Freunde, habe mich nicht ins Auto gesetzt und bin irgendwo an einen Grenzübergang gefahren. Sondern wir haben gesagt, ich glaube, das erste Mal bin ich mit meinen Kindern 2 Wochen nach Maueröffnung sind wir nach Ratzeburg gefahren und da habe ich zu meinen Kindern gesagt, und wehe, ihr bettelt, weil ihr eine Banane haben wollt. Also, da kann ich mich noch dran erinnern und ich weiß auch noch, dass mein Sohn, der damals noch sehr, sehr klein war, großes Theater gemacht hat, weil er ein Matchbox-Auto haben wollte und da war ich nicht so begeistert von. Aber auch das Problem Bananen, Orangen, das gab es als Leistungssportler nicht. Also meine Kinder und ich auch, wir hatten das immer und deshalb war das für uns nicht das Problem.
Dann bist du aber irgendwann nach Norderstedt gewechselt. Kanntest du die Stadt vorher, den Namen überhaupt, oder war dir das völliges Neuland?
Ich bin nicht gewechselt, ich wurde mitgewechselt. Mein damaliger Ehemann, der war ja Trainer, Volleyballtrainer in Schwerin.
Detlef
Schwarz, und der hatte das Angebot von VGAH bekommen, hier die erste Bundesligamannschaft zu trainieren. Und dann haben wir diesen Umzug doch gewagt. Ich weiß noch, ich hatte am Samstag meine Führerscheinprüfung vormittags, und mittags stand der Umzugswagen da und wir sind nach Norderstedt gezogen. Es war ein sehr hektischer Tag, aber dank aller Beteiligten, ganz voran Uli Lampe, leider schon verstorben, aber wir denken immer gerne an ihn zurück, haben wir das auch alles hingekriegt. Wir hatten Unterstützung, also alle waren sehr, sehr nett zu uns, und ich war eigentlich nur das Beiwerk. Es ging hier nicht um mich, um meine sportliche Karriere und auch nicht um meinen Volleyball, sondern ich war Ehefrau vom Trainer, der die Bundesligamannschaft übernehmen sollte.
Das heißt, deine Karriere war dann erstmal hinten angestellt, oder?
Ja, ich hatte ja 1986 mit der Geburt meines zweiten Kindes hatte ich ja meine Karriere beendet. Hab dann noch in einem, Amateurverein Volleyball gespielt, aber eben nicht mehr Hochleistungssport gemacht, auch in Schwerin, wo alle ehemaligen Volleyballer, die ihre Karriere beendet hatten, sich da mal getroffen haben. Wir haben einmal die Woche trainiert und dann auch am Ligabetrieb teilgenommen und konnten dann sogar meinen Ex-Mann und seine Mannschaft in einem Ligaspiel schlagen, was auch für sehr viel Aufsehen sorgte. Aber wir alten Frauen mit unserer Erfahrung, wir hatten den Jüngeren doch was voraus. Und das war ganz
erfolgreich. Wie hat der Ex-Mann reagiert?
Nicht so gut. Also, aber wir haben immer versucht, familiäres und sportliches zu trennen. Ne?
Du hast es eben schon angedeutet, Knut Rettig und dein Detlef haben bei der VGAH ja um Verstärkung nachher dann doch gesucht für die erste Bundesliga. Und Heiner Nack war damals der Chef in Haxheide, nahm Kontakt auf zu Gerhard Fiedelack, deinem Trainer in Schwerin. Und der Heiner Nack hatte schon eine Wohnung angemietet für Volleyballspielerinnen. Da bist du aber nicht mit eingezogen. Und seid ihr eigentlich aus Schwerin dann nach Norderstedt gekommen?
Wir sind genau in diese Wohnung gezogen. Ja, das war in der Waldstraße, das Eckgebäude in der Waldstraße. Da haben wir im ersten OG gewohnt. Und unten im Erdgeschoss hat damals eine polnische Spielerin gewohnt, die auch bei VGAH gespielt hat. Also das war so ein gemietetes Haus für Volleyballer. Aber dank Heiner Nack konnten wir dann, wir sind im Sommer gekommen und im November sind wir dann schon in unser eigenes Reihenhaus gezogen. Also im Franz-Hals-Ring, das war gerade neu fertiggestellt worden, und dann sind wir schon in das Reihenhaus gezogen.
Also es ging dann doch allmählich um dich.
Weiß ich nicht.
Gerade weil du dann auch irgendwann die Liebe zum Sand, glaube ich, für dich gefunden hast, Anfang der 90er Jahre, 1992, mit Beate Peto. Dann war auch in Deutschland die erste Beach-Volleyball-Meisterschaft angesagt, in Damp 2000. Mhm. Und da habe ich gehört, dass das Endspiel im September 92 zum Duell der Mütter wurde.
Genau.
Wieso?
Meine Partnerin Beate Peto, mit der ich auch schon zu DDR-Zeiten in der Nationalmannschaft kurz zusammengespielt hatte und sie auch aus dem Ligabetrieb kannte. Ich habe ja in Schwerin gespielt, sie hatte in Leipzig gespielt. Wir hatten uns dann bei VGAH hier wieder getroffen und haben dann auch noch 2 Jahre in der ersten Bundesliga in der Halle beide gemeinsam gespielt. Die fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, Beachvolleyball zu spielen. Dann habe ich überlegt, ich hatte ja damals 2 Kinder, war eigentlich auch recht gut ausgebucht mit allem, was ich so zu tun hatte. Und sie hat nicht locker gelassen und ich habe gesagt, okay, ich spiele ein Turnier mit dir und dann entscheide ich, ob wir es machen oder nicht. Und das war unser erstes Turnier in Eckernförde, war das weiß ich noch. Es war das ganze Wochenende windig, es hat geregnet, es war ganz furchtbar, aber wir haben das Turnier gewonnen und irgendwie habe ich gedacht, ja, och, wenn das so einfach ist, beim Beachvolleyball zu gewinnen, dann werde ich das mal ausprobieren und so sind wir eigentlich dann beide zum Beachvolleyball gekommen, ne?
Wie konntet ihr das kombinieren, die Mutterschaft und Leistungssport, Schwangerschaft, Mutterglück, wir sehen es auch bei Laura Ludwig, die ist ja auch bestes Beispiel dafür. Wie hat das bei euch geklappt damals?
Das hat super gut geklappt. Also Lisa, meine jüngste Tochter, war noch nicht unterwegs, also da war noch nicht dran zu denken. Und ich hatte damals das Glück, dass meine Schwägerin aus dem Osten bei uns ins Reihenhaus eingezogen ist und ich immer wusste, dass die Kinder gut versorgt sind. Mhm. Das war eine große Hilfe und Unterstützung und hat mich sehr beruhigt. Und auch wenn ich dann mit dem Beachvolleyball jedes Wochenende unterwegs war, oder wir waren ja auch dann zusammen in Brasilien und haben da gespielt.
Genau.
Und ich wusste immer, dass meine Kinder, dass jemand ist, der auf meine Kinder aufpasst und habe eigentlich diese Zeit so Sonne, Strand und Erfolg eigentlich noch so genossen. So.
Du hast es gesagt, Brasilien, Australien, ich glaube, ein paar Monate später, Anfang 93 war das, als deutsche Nationalmannschaft.
Genau.
Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Was hat euren Erfolg damals ausgemacht?
Ich denke mal, unser Erfolg war einfach, unser Erfolgsrezept war einfach, dass wir uns blind verstanden haben. Dass wir beide die gleiche volleyballerische Ausbildung genossen hatten. Das war ja zu DDR-Zeiten war es ja so, dass die Ausbildung nicht so spezialisiert war, wie sie heutzutage ist, dass es eben diese Angreifer, Zuspieler, Mittelangreifer gibt, sondern wir haben noch alles gelernt. Das kommt einem natürlich beim Beachvolleyball sehr zugute, weil man muss genauso zuspielen wie angreifen können, man muss alle Elemente beherrschen. Und ich glaube, das war unser großer Vorteil und unsere Erfahrung aufgrund unseres Alters. Ne?
Ja, es war einfach unwahrscheinlich, dass ihr 1993 wieder Strandkönigin wurdet. Dann in Timmendorfer Strand, was heute auch immer noch die deutsche Meisterschaft bringt. Beate, damals VGAH noch und du dann schon in der zweiten Bundesliga beim SC Langhorn. Du hast es eigentlich eben selbst schon gesagt, das Erfolgskonzept, 12 Monate in Deutschland ungeschlagen zu sein mit ihr, weil ihr euch blind verstanden habt und eine wirklich fantastische sportliche Ausbildung genossen habt in eurer Jugend. Aber Gleichberechtigung beim Preisgeld, das gab es nicht. Denn ich weiß, die Männer, eben auch aus Norderstedter, Mann und Hager, haben gewonnen. Weißt du noch, wie viel Preisgeld ihr bekommen habt?
Ich weiß nur, dass es ein Bruchteil dessen war, was die Männer bekommen haben. Aber das war uns auch nicht wichtig. Also wir haben Beachvolleyball nicht gespielt des Preisgelds wegen, sondern wir haben Beachvolleyball gespielt, weil es einfach, ich sag's mal so, ein geiler Sport ist, ne? Und eine hervorragende Atmosphäre, die Leute sind alle gut drauf und man kann das ja gar nicht mit heute vergleichen. Damals war das ja noch gar nicht, steckte das ja noch in den Kinderschuhen. Aber es war, man sagt immer so, die Beachvolleyballer, das ist so eine eigene Gemeinschaft und das war auch wirklich so. Also egal, ob man jetzt mit den Kielern zusammen oder wo die Leute gerade herkamen, jeder hat jeden verstanden, man hat jedem den Erfolg gegönnt und es war einfach toll.
Und es waren 30.000 Zuschauer da in Timmendorfer Strand an so einem Wochenende.
Ja. Gab es eigentlich nochmal ganz kurz rückwirkend, gab es denn zu Zeiten als DDR-Nationalspielerin, gab es da ganz gut Geld zu verdienen?
Nein. Nee. Also wir haben, ich glaube, ich kann da heute drüber sprechen, warum denn auch nicht.
Wir sind unter uns.
Wir haben, glaube ich, für die Silbermedaille bei Olympia war das Geld nicht entscheidend, sondern wir wurden alle mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze bedacht. Ich glaube, das war für alle die größte Auszeichnung damals zu dieser Zeit, weil das eine Auszeichnung direkt damals von Erich Honecker verliehen wurde. Wir sind alle Meister des Sports geworden. Das waren so Auszeichnungen, die in der DDR einfach dazugehörten, ne? Wo man sich geehrt gefühlt hat, wo man teilweise hat man den Sport auch deswegen betrieben. Ja. Preisgelder, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das hätte sich nicht gelohnt. Wir haben damals für die Silbermedaille bei Olympia einen Trabi bekommen. Also 8000 DDR-Mark hat der Trabi damals gekostet und wir mussten nicht 20 Jahre auf das Auto warten, sondern hatten das innerhalb von ein paar Monaten. Oh. Ne? Also das war das erste Auto, was ich besessen habe. Papyrus Weiß, Trabi Sport, kann ich mich heute noch, bin ich nie gefahren, nur mein Mann ist gefahren. Das war ja hier noch mit Lenkradschaltung und sowas. Ich habe ja erst viel später Führerschein gemacht. Aber das war eigentlich das, was wir für den Olympiasieg bekommen haben.
Und der Orden hängt noch irgendwo bei dir zu Hause?
Ja, das darf ich auch gar nicht erzählen.
Doch, wir sind unter uns.
Der Ehemann einer Freundin oder einer guten Bekannten ist Amerikaner und der war mal bei uns zu Besuch und hat dann gefragt, wo meine Olympiamedaille ist und das alles. Und dann bin ich in den Keller gegangen und habe den Schuhkarton hochgeholt und er war sowas von schockiert darüber, dass ich das nicht an der Wand hängen hatte und hier so eine große Ahnengalerie da aufgebaut hatte mit allen Medaillen und Auszeichnungen. Aber das war mir nie wichtig, und wer sie sehen möchte, den zeige ich sie auch gerne. Aber für mich bedeutet das auch mein früheres Leben und das frühere Leben war schön und es hat mir Spaß gemacht, aber heute bin ich.
Heute bist du hier.
Martina Schwarz. Ja. Und heute sitze ich hier, nicht als Leistungssportler, sondern
als Mensch.
Als Mensch.
Freuen wir uns drüber. Und genau das ist auch Sinn und Zweck dieses Podcasts, die Menschen, die Menschen hinter dem Sportler auch näher kennenzulernen.
Deswegen müssen wir auch noch ein kurzes Wort zu deinen Kindern verlieren. Das ist, finde ich, die Volleyball-Gene hast du ja deinen Kindern gemeinsam mit Detlef ja ganz erfolgreich weitergegeben, vererbt. Denn was wurde in der Familie Schwarz besprochen, als ich 2000 vom Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia mit Christoph nach Hause kam, mit meiner Schulmannschaft vom Gymnasium Haxheide? Was wurde da genauso wieder beschlossen, was schon mal in der Familie Schwarz stattgefunden hatte?
Ja, also ich habe meine Kinder nie gezwungen, Volleyball zu spielen. Ich habe gesagt, sie müssen Sport machen. Das fand ich immer sehr gut. Und da bin ich heute auch froh und dankbar für, weil ich hatte das Gefühl, sie waren so einfach von der Straße weg. Sie waren jedes Wochenende in der Halle, haben sich mit Dingen beschäftigt, die gut waren, sag ich mal so. Und ich habe aber nie von meinen Kindern verlangt, dass sie Volleyball spielen. Aber alle wollten es irgendwie. Und alle Kinder haben gedacht, sie müssten es mir nachmachen. Was wir auch erst viel später festgestellt haben, dass das überhaupt nicht sein muss. Jeder sollte das machen und so gut machen, wie er es kann. Und ja, Christoph hatte die meisten Gene und den haben wir dann nach Schwerin geschickt, auf Sportinternat, da wo mein Weg auch angefangen hatte. Aber der ist auch da geblieben, aber im Nachhinein hat er mir erzählt, dass er sehr gelitten hat. Ja. Er hat da durchgehalten, weil er dachte, dass ich das unbedingt möchte, dass er da hingeht. Und es hat mir auch leid getan. Deswegen, unsere jüngste Tochter Lisa hat es ja auch versucht auf dem Sportinternat. Die habe ich aber nach 4 Wochen wieder nach Hause geholt, weil die ist krank geworden. Und es ist einfach so. Ich bin stolz auf meine Kinder für das, selbst meine älteste Tochter Julia, die ja für Volleyball komplett ungeeignet ist, weil sie eben viel, viel zu klein ist, hat Volleyball gespielt bis zur Regionalliga. Und das ist genauso toll, als wenn eins meiner Kinder in der Nationalmannschaft spielen würden. Und ich bin immer stolz auf meine Kinder gewesen. Und
ich glaube, das kannst du aber auch. Das kann sie aber auch sein, denn Christoph spielte in der ersten Bundesliga in Berlin. Das war immer mit Friedrichshafen die beste Mannschaft in Deutschland. Und Lisa hat hier in Hamburg-Fischbeck auch in der Bundesliga gespielt. Jetzt vergessen wir den Volleyball für dich. Und du sollst dich langsam auf deine Rente konzentrieren und auf deine Familie. Und deswegen danken wir dir ganz doll, dass du heute bei uns warst. Martina, vielen, vielen Dank.
Habe ich sehr gerne gemacht.
Ja, Martina, auch von mir nochmal vielen Dank für die offenen, ehrlichen Worte und dieser kleine Blick zurück in eine Zeit, die gar nicht mehr oder viele von uns gar nicht erlebt haben. Dankeschön, dass du
bitte
hier bist.
Gerne doch.
Dankeschön.
Und in der nächsten Folge freuen wir uns auf Annabelle Beermann, Goldgewinnerin im Unified Mixed Tennis im letzten Jahr in Berlin bei den Special Olympics. Übrigens, zurzeit findet in der Norderstedter Bank, Berliner Allee 2, am Kreisel beim Herold Center eine Ausstellung sportliche Höhepunkte Norderstedter Sportlegenden statt. Wer Martina auf einem der Poster neben vielen anderen Sportgrößen anschauen will, ist während der Öffnungszeiten der Bank dazu eingeladen.